Es war heute Morgen so wunderbar, wie das Sonnenlicht nochmal durchbrach. Im November, wo wir sonst den Nebel haben und die Kälte und die Feuchtigkeit. Aber das schönste Licht der Herrlichkeit Gottes leuchtet im Angesicht von Jesus. Und das finden wir nur im Bibelwort. Nirgendwo anders. Die einzigen Sinne, die wir haben, ist das Ohr, das Hören. Wir wollen heute Morgen aus dem Alten Testament 1. Könige 11. 1. Könige 11, die Verse 1 bis 13 lesen. Vom König Salomo, der glänzendste König Israels. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Die Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische aus allen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, schon im Sinai des 2. Mose 34, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. So diente Salomo der Astarte, das ist der ganze Sexkult des Baal, den wir wieder in Ephesus haben, im Römerreich, im Hellenismus, mit all den Entartungen, der Göttin derer von Sidon und dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, das heute Hauptquartier der UNO drauf. Und dem Milkom, dem Berg des schlechten Rates, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hatte nicht gehalten, was der Herr ihm geboten hatte. Darum sprach der Herr zu Salomo, weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Reich losreißen, einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids Willen, meines Knechts, und um Jerusalems Willen, das ich erwählt habe. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie mich zuerst von einem großen König bei uns reden. Das war der alte Fritz in Berlin. Und er hat mal eine Eingabe von Bürgern bekommen. Die haben sich aufgeregt, dass in Preußen eine katholische Bekenntnisschule eingerichtet werden sollte. Und da hat der alte Fritz auf die Akte nur einen Satz hingeschrieben. Und das ist ein geflügeltes Wort und das kennt jeder auswendig. In meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Dann haben viele das weggemacht in meinem Staat und die haben eine Weisheit draus gemacht. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Man sprach damals viel Französisch. Jeder kann nach seinem Belieben, nach seinem Gutdünken, so wie er geboren ist, nach seiner Art selig werden. Und die Bibel sagt, keiner kann mit seiner Fasson, mit seiner Art, wie er geboren ist, selig werden. Du kannst mit einer Art dich durch Frömmigkeit sicher ein bisschen verbessern. Du kannst ein netter Kamerad sein, ein guter Ehemann, ein treuer Vater. Aber selig werden kann man nicht. Du kannst mit Pflichteifer, mit Gesetzen, mit Moral dein Leben verbessern, dein Stück weit ändern. Aber Seligkeit, von der die Bibel spricht, was ist das? Ewiges Heil, gerettet sein, den Himmel. Den hat noch nie ein Mensch mit seiner Art erreichen können. War völlig unmöglich. Wie klar hat das Jesus gesagt? Von der engen Pforte, durch die man durch muss. Selig werden kann man nur durch Jesus. Ich möchte zuerst darüber reden, dass unsere natürliche Art, unsere natürliche Fasson, unsere Lebensweise ein ganz großes Hindernis ist. Also Salomo war so groß, dass sich keiner von uns an ihm messen kann. Er war einer der allerbegabtesten Menschen, die es überhaupt gab. Er hat das glänzendste Königtum entfaltet in Israel, hat eine wahnsinnige Bautätigkeit hervorgerufen, den Tempel gebaut, das große Waldhaus, den Palast. Die Archäologen würden ja schon gern mal auf dem Tempelplatz graben, um diese ganze Herrlichkeit noch mal ins Licht zu bringen. Er war ein Dichter, ein Poet mit außergewöhnlicher, ein Philosoph mit außergewöhnlicher Weisheit. Das steht ein paar Kapitel vorher. Kein Mensch im ganzen Orient hat die Weisheit von Salomo erreicht. Er dichtete 3000 Sprüche und 1500 Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zedra auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst. Und er dichtete von Tieren, von Vögeln, sogar über Würmer und allerlei Fische. Er war ein großer Wirtschaftsfachmann. Er hat mit Gold gehandelt, mit Silber, mit Elfenbein, mit Pfauen, mit Sandelholz, mit Edelsteinen. Aber seine natürliche Art war ein großes Hindernis für Gott. Ist ja für uns, die wir heute so stolz sind auf den Fortschritt der Technik, wahnsinnig, was die Wissenschaft alles ergründen kann, was Medizin alles tun kann. Und man kann das böse Herz nicht verändern. Es ist durch Jahrtausende das gleiche Problem geblieben, von den ersten Menschen an. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf, das tief in mir drin. Und ganz egal, ob das einer irgendwo in der kirchlichen Funktion steht oder irgendwo ein ungläubiger Atheist, allen gleich. Wir haben ein böses Herz und so sagt uns die Bibel. Aber Salomo hat das gewusst. Bevor er König werden sollte, hat Gott ihm im Traum die Chance gegeben, sich etwas zu wünschen. Das wäre ja eine Sache gewesen. Ein Team von großen Ratgebern oder treue Untertanen, die pünktlich die Steuern bezahlen. Da könnte er alles wünschen können. Und Salomo war so klug, dass er sagte, mein Vorvorgänger Saul ist an seinem eigenen Herzen gescheitert und Gott war von ihm gewichen und ein böser Geist kam über ihn. Und er hat sich selber das Leben genommen. Und der große David, der hat die schönsten Lieder gedichtet, die Psalmen unerreicht in der Bibel. Niemand hat mehr so schöne Lieder gedichtet. In eine dumme Kiste hineingeraten, bloß weil eine Frau den Vorhang nicht zugezogen hat, als sie sich geduscht hat. Und dann ist er hineingeraten in einen scheußlichen Ehebruch und dann muss der Mann beseitigt werden, damit es niemand merkt und dann stirbt das Kind, das geboren wird. Und das ganze Elend, das in unsere Welt kommt und wenn das bei den frömmsten Menschen drin ist, keiner kann mit seiner Art selig werden. Und der David hat geschrien zu Gott, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Das kannst nur du machen, ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist. Da muss dein Heiliger Geist in meinem Leben regieren. Und was hat also Salomo als Sohn Davids gebeten, der die ganze Sache ja an sich hatte? Er war ja ein Sohn der Bathsheba. Das erste Kind war gestorben, er war der zweite Sohn der Bathsheba, dieser Frau des Ehebruchs. Herr, ich will nicht um große Dinge bitten. Gib mir ein gehorsames Herz. Wunderbar, dass er dieses Wort an die Leinwand geworfen hat. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Es geht immer ums Herz im Glauben, nicht um den Kopf. Da sind sie alle intelligent, glaube ich. Aber das Herz muss ergriffen sein. Von Jesus, wo er wohnen will, gib mir ein gehorsames Herz. Und das hat alles keinen Wert, was ich plane. Er wusste der Salomo ganz genau. Und Gott hat ihm, weil er das gebeten hat, mehr gegeben als allen anderen. Er hatte ein glänzendes Königreich. Er hatte nie Krieg geführt. Der Handel und die Wirtschaft blühten. Die Industrie konnte sich entwickeln. Die Kunst entfaltete sich. Das Handwerk florierte. Und dann brach die alte Art wieder durch. Ihr jungen Leute, das ist ein Problem, das wir Alten vielleicht noch schlimmer habt als ihr. Die Torheit des Alters. Und dann bricht das wieder auf, das alte böse Herz. Er liebte viele ausländische Frauen. Warum denn, Salomo, bist du wahnsinnig geworden? Es ging ja vorhin Raunen durch die Reihen. Stimmen die Zahlen? Ich erkläre das nachher, warum das war. Bloß noch zuerst eine Klarstellung. Bei uns sagt man ja überall, ich weiß noch, wo ich nach dem Abi zu Daimler in die Gesenkschmiede bekommen bin, da hat man immer gesagt, es gibt ein Thema 1 und das ist Sex. Aber Jesus sagt, sicher, bei manchen Menschen ist das Thema 1, bei anderen ist es das Geld. Und ich hatte einen guten Freund, der war Oberkirchenrat und der kannte die Leute bei Kirchens gut. Der hat immer gesagt, noch schlimmer als alles ist die Macht. Das kann ja ganze Gemeinden zerstören, weil da einer sitzt, der die Macht haben will. Und ich weiß nicht, wo das alte Herz bei uns sich austobt. Oh, es ist der Sex oder das Geld oder die Machtfrage. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die da kommen. Und ausgerechnet die schönste Gabe, die uns Gott gegeben hat, gibt gar nichts so Großes wie die Liebe. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wird vom Menschen so pervertiert, verdreht, auf den Kopf gestellt. Das sind die schönsten Liebesgeschichten, stehen ja in der Bibel drin. Wie der Jakob betrogen wurde, hat ein Mädchen lieb gehabt und der Schwiegervater gibt ihm die falsche. Die sah nicht schön aus. Und die waren ja verschleiert und waren Betrug an der Hochzeit. Und dann musste der Jakob nochmal 7 Jahre arbeiten, um die richtige zu kriegen. Und da heißt in der Bibel, es dünkten ihn, als wären es Tage, so lieb hat er. Also was Liebe vermag. Das Größte, was Liebe in dieser Welt kann, hat Gott uns eine Gabe gegeben. Es stehen noch mehr Liebesgeschichten in der Bibel drin. Und genauso offen, dass der Teufel an dieser Stelle ansitzt und unser Leben zerstört. Und sitzt keiner hier, der nicht sagen muss, das ist für mich jetzt gesprochen. Da liegen meine Nöte hier. In meinen Gedanken, in meinen Begierden, in meiner Sehnsüchte, die ich nicht kontrollieren kann. Wissen Sie, dass es schon 2000 Jahre vor Christus in Babel die Monogamie, die eine Ehe gab? Und das Volk Gottes war so blöd. Es gab überhaupt nie, auch da, wo mehrere Frauen im Spiel waren, Liebe. In wirklich reiner Form. Es war immer Eifersucht und Neid dabei. Warum ist eigentlich Salomo diesen schrecklichen Weg gegangen? Ich muss das kurz erklären. Damals war es Sitte in den orientalischen Königshöfen, so wie man heute Diplomaten austauscht, hat man die Töchter aus den Harems ausgetauscht. Viele von denen kannte der König gar nicht. Die lebten in großen Harems wieder zusammen. Nur einzelne hat er vielleicht ausgewählt. Aber das ist ja nie Liebe, das wissen Sie. Liebe kann immer nur einen Menschen meinen und dann bis zum Tod. Aber wir sind ja heute wieder in unserer Kultur auf diesem Niveau angelangt. Dabei weiß es jeder. Ich gebe in einem Chemiefachschule noch so einen kleinen Bibelkreis und da sitzen wir zusammen, das sind viele ungläubige junge Leute. Aber wenn wir über das Thema Liebe reden, ist niemand da, der das bestreitet. Ich will einmal einen Menschen haben und den bis zum Tod. Ich sage, warum lebt er denn ganz anders? Ja, das ist heute eben anders bei uns, die Mode. Und wir haben kein Problem, in die Kiste zu gehen, wenn es uns Spaß macht. Aber was das Wort Gottes sagt, Gott hat es verboten gehabt und hat es ganz besonders verboten gehabt, mit ungläubigen Frauen eine Beziehung einzugehen. Will Gott denn diskriminieren? Nein. Und ich sage das jetzt zu allen jungen Leuten. Vor euch haben alle Generationen den gleichen Fehler genauso gemacht. Sagen, die sieht rassig aus, die heirate ich. Und das mit dem Christlichen will ich ihr noch beibringen. Und die haben vergessen, dass man in der Ehe sich nicht erziehen kann. Jetzt stehen sie nicht Kopf. Die Ehespannungen wären von heute auf morgen vorbei und es gäbe keinen Streit mehr bei den Eltern, wenn sie das sich merken würden. Man kann sich in der Ehe nicht erziehen. Man kann sie nur lieben. Und die große Not, nicht nur Ehefrauen, die ohne ihren Mann da sind heute, oder Ehemänner, die ohne ihre Frau da sind. Und das Jahrzehnte, das sagen, das ist das Schwerste meines Lebens. Und ich möchte euch sagen, bevor ich mich verlobt habe, habe ich zu dem Mädchen gesagt, du, ich habe ein Bündnis mit Jesus und das wird lebenslang über unserer Beziehung stehen. Und in das darfst du nie eingreifen. Und sie hat es nie getan. Sie hat mir nie einen Dienst verwehrt und hat gesagt, ich erwarte dich auch zu Hause. Sie hat gewusst, diese Bindung steht drüber. Und das ist das Herrlichste, was eine Ehe zusammenhält. Er hat edomitische, sidonische, hethitische Frauen mit moabitische Frauen geheiratet und es geht umgekehrt, die werden dich rüberziehen. Wie furchtbar ist der Ungehorsam gegen Gottes klares Wort und Gebot. Wir haben ja die Reihe so zusammengestellt, weil das auch bei uns allen heute in unserer Zeit ein großes Problem ist. Schon beim Vorvorgänger von Salomo hat Gott gesagt, Ungehorsam gegenüber Gottes Wort ist eine Sünde so schlimm wie Aberglauben und Zauberei. Und da hat Gott ja gesagt, die soll man ausrotten aus seinem Volk. Weil du meine Stimme verworfen hast. Das gilt nicht nur im Alten Bund, sondern erst recht im Neuen Bund, weil es durch Jesus erfüllt ist. Gegen Gottes Wort wirst du kein Glück und keine Seligkeit finden. Und dann war noch ein anderer Grund da. Salomo wollte ein glänzendes Königreich aufstellen und er wollte imponieren. Er wollte den Staaten um sich her zeigen, wie toll das ist. Du, das ist eine Ursünde, die uns Christen besonders geben. Wir wollen auch tolle Gemeinden machen und angeben und was wir alle sind. Wir wollen gute Christen sein. Und dabei sind wir sündige Menschen. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder sagen. Weil es beim Salomo schon war, er wollte den Glanz der Welt kopieren. In der Bibel steht das ganz oft drin. Das Verhältnis zur Welt ist für gläubige Leute ganz kompliziert. Ich bedauere, dass so wenig drüber gesprochen wird. Wie eindeutig hat Jesus gesagt, hab nicht lieb die Welt. Ja doch, die Welt liebe ich. Den Sonnenschein und die herrliche Frankenlandschaft und die Menschen. Und wir leben in der Welt, aber sollen nicht von der Welt sein. Warum? Weil diese Welt einen Zug hat von Jesus weg. War schön vorher dieser Hinweis auf die verfolgten Christen. Ich will es ganz simpel sagen. Jesus ist der meistgehassteste Name in der Welt. Von all denen, die von ihm gehört haben und Nein gesagt haben. Wo überall in der Welt? Auch in Nürnberg. Auch in deinem Haus. Wo das Nein gegen Jesus kommt. Ich will das nicht, was er will. Und dann sind die Folgen klar. Dann kann man das nicht mehr hören. Und nicht nur im Islam. Heute die Khomeini-Gesetze im Iran. Wenn einer Christ wird, steht im iranischen Recht Todesurteil. Aber das Schlimme ist, dass er noch Monate gefoltert wird mit Peitschen im Gefängnis. Eine Qual ohne Widerrufe nochmal. Im Hinduismus nicht anders, im Buddhismus nicht anders, in großen Teilen der Welt. Und immer um die Jesusfrage. Religion darfst du ausüben in vieler Weise. Aber wenn der Name Jesus erklingt, weil Jesus ein Programm ist, Jesus ein Programm, der lösen kann aus den sündigen Bindungen meines Lebens. Er allein, niemand kann das sonst. Keiner hat die Macht und kann das. Und das Schlimme ist, dass wir alle im Herzen manipuliert werden und durch unheilvolle Kompromisse, die wir eingehen. Da kann es beim Geld sein, beim Machtstreben kann sein, dass wir uns genieren vor den anderen, unseren Glauben frei zu bekennen und zu leben mit allen Konsequenzen. Weil er nun alt war, das ist die Torheit des Alters. Weil er nun alt war und dann, er hat ja auch gemeint, er könnte die Frauen noch rüberziehen zum Gott Israels. Das kann man nicht, man kann nicht ziehen, denn das ist ein Bruch. Wir sagen dazu Bekehrung. Bekehrung ist eine Kehrtwende um 180 Grad, wo ich umkehre und sage, Jesus soll allein mein Herr sein, mein Diener, und zwar mit Haut und Haar, mit Leib und Leben, mit allen Konsequenzen. Und das betrifft meine Lebensanschauung, meine Ziele, den Umgang mit den Gütern dieser Welt. Und das ist ganz wichtig. Er diente plötzlich, dieser Salomo, dieser Mann, der so viel mit Gott erlebt hatte, diente plötzlich der Astarte. Das ist diese furchtbare Götterfigur, wenn Sie mit Chibo mal nach Ephesus gefahren sind. Sie kennen die schrecklichen Darstellungen, wo die Archäologen darüber streiten, was es genau noch sein soll an Sexsymbolen, die diese Astarte trägt, diese Diana, der Epheser. Das alles das Gleiche im ganzen Orient. Und das ist immer, dass sich das noch vermischt in der Frömmigkeit. Und dass das viele Christen, selbst Prediger des Evangeliums, vollmachtslos gemacht haben. Sie konnten noch schwätzen, aber sie hatten kein Wort mehr, wo Menschen zum Glauben kamen. Weil die Sünde unser Herz besetzt. Moloch, wo Menschenopfer dargebracht wurden, ist in Israel eingebrochen, immer wieder. Weil man das so toll fand und hat die Kompromisse gemacht, dem Gräuel und Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Fremde Religionen, ach, das geht nicht, hat Toleranz geübt, gibt viel Toleranz. Nein, es geht um den Gehorsam des einen Herrn, der unser Herz aufdeckt. In allen Religionen kannst du dein Herz verstecken. Aber dein Herz wird nur aufgedeckt vom Wort Gottes. Und wenn wir hier zum Gottesdienst uns versammeln, ist das ja auch nicht Wellness und Freude. Da leuchtet ja Gott zuerst etwas hinein. Und bei mir, heute Morgen, legt er Sünde los, die bereinigt werden muss. In Gedanken, Worten und Werken. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir in der Welt leben, müssen wir in der Welt leben, aber mit einer, das macht es ganz schwierig oft, mit einer Distanz. Welchen Lesestoff liest du? Welche Videofilme schaust du dir an? Was guckst du im Internet an? Herr, ich will doch dir dienen mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Warum ist mein Herz oft so böse? Paulus schreibt später, die da Frauen haben, als hätten sie keine, die weinten, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, die kaufen, aber behielten es nicht, und diese Welt gebrauchen, aber als bräuchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Hängt ein Herz nicht an die Welt und die Not des geteilten Herzens, das wir bei Salomo haben, die ist so schlimm. Er will Gott dienen mit seinem ganzen Herzen. Und der Paulus macht es nochmal ganz, ganz klar im Römerbrief, Kapitel 7. Ich will und ich kann nicht. Das Thema muss fortwährend in der Mitte unseres Gottesdienstes stehen. Das größte Problem. Ich wollte ein guter Ehemann sein. Ich wollte ein guter Vater sein. Warum kommt das bei meinen Kindern nicht an? Warum kommt das bei meinen Kollegen nicht an? Ich will und ich kann nicht. Warum kommt das Böse immer wieder über mir? Was ist das bloß für ein Sog? Und dann sagt Paulus, es gibt eine Antwort. Ich danke Gott durch Jesus. Und darum kann man selig werden, wenn Jesus dich im Herzen frei macht, im Herzen bekehrt. Und das ist schon im Alten Testament und steht überall. Auch das schöne Wort, das Herr Rabusch vorher bei der Neuaufnahme zitiert, geht es ums Herz, geht rund ums Herz. Was ist denn nicht Gefühl, sondern da, wo mein Willen ist, wo meine Sehnsüchte sind, meine Leidenschaften sind, da will Jesus regieren. Und er will dir nichts wegnehmen, nichts weg, nicht ein Stückchen. Keine Sünde wird dein Leben irgendwo bereichern oder glücklich machen. Nicht eine. Du wirst drunter leiden unter den schmutzigen Gedanken deines Kopfes. Unter jeder Lüge wirst du leiden, unter jedem Betrug wirst du leiden, unter jedem Diebstahl wirst du leiden, unter jeder Unehre, die du ausgeteilt hast. Und Jesus macht dich frei. Und das geht so. Dank sei Gott durch Jesus, der mich frei gemacht hat vom sündigen Müssen und mich versetzt hat in seine Königsherrschaft, wo er der Herr meines Lebens ist, wo sein Geist mich regiert. Ach, das ist so wichtig. Das hat Jesus noch einmal erneuert. Lesen Sie die Bergpredigt. Und dann merken Sie, noch nie ist bei Salomo so klar geworden. Du musst ganz, ganz, ganz sein. Das Wort authentisch genügt mir nicht, das hat eine ideologische Bedeutung. Echt, durch und durch echt, nicht ein Stück Heuchelschein dran, sondern von innen und von außen her, ungeteilt sein. Und wir dürfen das ruhig sagen, Herr, ohne dich geht's nicht. Auch nicht ein Stückchen weit, nicht mal eine Woche ohne Jesus, nicht mal einen Tag ohne Jesus, oft nicht mal eine Stunde ohne Jesus. Und darum müssen wir in ihm drin sein, bei ihm drin sein. Er will bei uns wohnen, im Herzen sein. Und diese Neugeburt, dieses neue Wesen aus seinem Geist, die fordert uns. Und dann auf einmal erfüllt er uns, da heißt es in einem Lied so schön, der dir mit Lust Gehorsam leist. Nicht aus Muss, sondern aus Freude, weil das Lebensgesetze sind. Und wer es einmal erlebt hat, der sagt, ich kann das gar nicht mehr verstehen, wie ich so töricht sein konnte. Ein bemitleidenswerter Mann war dieser Salomo mit seinen riesigen Harems. Ein armer Mann. Man hat nie die Liebe verspürt. Die wirkliche Liebe, die trägt auch in den Krisen des Lebens, wo ein Mensch zu einem steht, auch in den dunkelsten Stunden. Und darum ist das so schön, dass es eine Umkehr gibt und dass Jesus uns sucht und uns erneuern will. Und dass keiner so tief verstrickt sein kann, ohne dass er diese Erneuerung erleben kann. Diese völlige Erneuerung, und die muss uns ganz erfassen. Mit allen Konsequenzen, mit allem Tun. Und das Wunderbare, dass er auch mit meinem störrischen Herzen, mit meinem boshaften Eigenwillen fertig wird. Aber um es ganz klar zu sagen, mit seiner alten Art, mit der alten Fassur geht gar nichts. Mit der alten Art kommen all die Probleme, die wir tagtäglich haben. Ohne Jesus nichts. Ohne Jesus nichts von diesem neuen Leben. Ohne Jesus fahren wir den Wagen gegen die Wand. Ohne Jesus. Und ich bin hergekommen, um Ihnen heute zu sagen, das ist so herrlich, dass es eine totale Erneuerung gibt. Ein neues Herz, ein neues Leben, eine neue Ehe, einen neuen Sinn, eine neue Hingabe, neue Freude. Wir wollen beten, wir wollen uns erheben. Herr, du kannst aufdecken. In deinem Licht sehen wir auch alle unsere Verfehlungen. Wir sehen uns ungeschminkt, wie du uns nur sehen kannst. Und es ist uns leid. Und wir bekennen vor dir auch alle Schuld und alle Sünde. Wir wollen uns nicht herausreden. Wir können nicht mit aller Willenskraft und mit allen frommen Anstrengungen anders werden. Wir können nur dich aufnehmen und dir danken, dass du Wohnung machen willst in unserem bösen Herzen. Und dass du es neu machst. Danke. Und dass das jedem gilt, jung und alt. Und dass du auch jetzt ganz konkret Schuld vergeben willst, die wir nur dir bekennen können, auch in der Stille dieses Gebets, die wir dir sagen können, die uns leid ist und die wir bereuen. Und dass da die Wurzel der Erneuerung ist und dass da überhaupt die Veränderung unserer Welt erst geschehen kann, wenn du mich erneuerst, wenn du uns erneuerst, wenn du uns bekehrst und wenn du unser Herr bist und wenn du durch uns wirkst. Ich möchte dir auch danken für diese Gemeinde, für jeden, der heute dabei ist. Und wir bringen dir unsere Familien, unsere Berufsaufgaben, die Verantwortung, die wir tragen in so vielen Stellen. Aber Herr, wir wollen dir vertrauen, deinen großen Zusagen. Wer in dir ist, der ist funkelnagelneu. Wir merken davon äußerlich oft nichts. Aber du kannst das in großer Kraft möglich machen. Darum bitten wir dich. Das glauben wir. Dir vertrauen wir. Amen.